ARD.
Egal wie viel Sie mich hier behandeln, Sie können mir nicht richtig helfen. Ich hoffe, dass ich ausreisen darf, damit ich richtig behandelt werde und mein altes Leben zurückbekomme. Ich habe solche Schmerzen.
So wie der schwer brandverletzten Maria geht es vielen im Gazastreifen. Israel hat heute den Grenzübergang Rafah nach Ägypten wieder geöffnet.
Eine iranische Nachrichtenagentur meldet, dass es bald Gespräche zwischen Iran und den USA geben soll.
Zwei Experten haben auf NDR Info ihre Einschätzungen zu US-Präsident Trumps militärischen Drohungen gegen Iran geteilt.
Und ein Vertrag über nukleare Abrüstung zwischen Russland und den USA droht auszulaufen. Hallo, ich bin Janine Artist aus der NDR Nachrichtenredaktion.
Und ich bin Benjamin Kirsch. Hier ist die neue Ausgabe von Krieg und Terror am Montag, den 2. Februar um 16 Uhr. Ja, Janine, der Grenzübergang Rafah zwischen dem Gazastreifen und Ägypten war über ein Jahr lang geschlossen. Heute hat Israel ihn wieder geöffnet, aber nur zum Teil. Was heißt das für die Menschen, die da jetzt durch wollen?
Ja, also im Moment gibt es nur einen sogenannten Probebetrieb und das bedeutet, dass dort in sehr begrenzter Zahl Menschen rein oder raus dürfen sollen. Jeweils etwa 50 bis 150 Personen pro Tag. Bis jetzt hat dort heute aber noch niemand die Grenze übertreten. Die Menschen, die ein- oder ausreisen können sollen, werden ausgewählt. Es geht erst einmal vor allem um Verletzte und Kranke. Und zu dieser Gruppe gehört auch Maria. Sie ist 14 Jahre alt und schwer brandverletzt.
Egal wie viel Sie mich hier behandeln, Sie können mir nicht richtig helfen. Ich hoffe, dass ich ausreisen darf, damit ich richtig behandelt werde und mein altes Leben zurückbekomme. Ich habe solche Schmerzen.
Und bei den Einreisen in den Gazastreifen geht es vor allem um Menschen, die von dort kommen und oder dort Familie haben und die bisher in Ägypten festgesessen haben.
Du hast ja gerade gesagt, die werden ausgewählt. Wer macht das überhaupt und nach welchen Kriterien?
Also in erster Linie sind das israelische Behörden. Die nehmen Sicherheitschecks vor, die lassen sich Listen vorlegen und entscheiden dann, wer den Grenzübergang passieren darf und wer nicht. Aber wie unsere Korrespondentin in Tel Aviv, Bettina Meyer, im Gespräch mit unserem Kollegen Sebastian Ottowitz berichtet, sollen auch noch andere Stellen involviert sein.
Also es sind auch Behörden aus der EU beteiligt, die auch nochmal Checks durchführen. Das ist also auch ein sehr undurchsichtiger Prozess. Auch da sind nicht alle Details letztendlich geklärt. Da wird jetzt auch der Probebetrieb zeigen, wie das Ganze läuft. Aber Israel hat letztendlich hier das Sagen.
Tatsächlich von dieser Grenzöffnung, wenn man sie so nennen will, betroffen sind ja wirklich nur ganz wenige. Sie haben uns die Zahlen genannt. Wie wichtig ist dieser Schritt denn jetzt? Ist das mehr als nur ein Symbol?
Das ist zumindest mal für die Menschen im Gazastreifen ein erster Hoffnungsschimmer. Von denen gab es ja nicht so viele in der Vergangenheit. Wir haben jetzt erste Einschätzungen auch aus Gaza von den Menschen, die sagen, wenn das jetzt so weitergeht, dann wäre das tatsächlich eine echte mögliche Lebensader, auch wo man sich hofft, wieder Kontakt zu den Familien draußen zu bekommen, aber vielleicht auch rauszukommen in irgendeiner Form. Zunächst sind es ja Kranke und Verletzte, aber es gibt natürlich auch viele, die keine Perspektive mehr sehen im Kriegsgebiet und raus wollen. Hier gibt's aber auch gleich wieder Gerüchte, dass das dann an hohe Geldzahlungen gekoppelt ist. Das war auch schon, als Rafah noch 2024 geöffnet war, so dass dort hohe Geldbeträge gefordert wurden, um rauszukommen. Das kann sich natürlich nicht jeder leisten. Also auch da ist noch eine Einschränkung. Es wird also nicht die ganz große Fluchtwelle jetzt auf einmal starten.
Aber zumindest, Sie haben es gesagt, könnte es ein kleiner Hoffnungsschimmer für die Menschen in Gaza sein und den können sie wirklich gebrauchen. Wir haben diese humanitäre Situation in Gaza ja über viele, viele Monate sehr eng begleitet. In den vergangenen Wochen ist sie so ein bisschen aus dem Fokus gerückt. Vielleicht können Sie uns einmal schildern, wie ist die Lage denn inzwischen? Ist sie besser geworden in den vergangenen Monaten?
Man kann nur sagen, dass die Waffenruhe, die ja immer noch gilt, brüchig ist, dass jeden Tag fast Luftangriffe stattfinden der israelischen Armee im Gazastreifen, wo ja dann eben also die Waffenruhe zitiert wird, aber gesagt wird, da wurde gegen verstoßen. Es gibt Kämpfe mit der Hamas, die ja nach wie vor im Gazastreifen aktiv ist und auch dort bewaffnet ist. Das wäre jetzt dann der nächste Schritt, die Terrororganisation zu entwaffnen. Die hat aber schon angekündigt, dass sie die Waffen nicht niederlegen wird. Und hier jedenfalls in Israel gibt es sehr viele Berichte, die sagen, dass sich die israelischen Truppen nicht auf einen Rückzug einstellen, sondern eher auf weitere Kämpfe, dass dann die Hamas auch mit Gewalt entwaffnet wird.
Das heißt, welche Zukunft sehen Sie denn für diesen Friedensplan, der ja aufgestellt wurde für Gaza?
Man muss auch sagen, wenn es immer um einen Friedensplan geht, heißt das hier für uns immer auf Sicht fahren. Man kann nicht in die Zukunft schauen, denn alles ist so wackelig. Das hat einfach die Vergangenheit bewiesen. Und wir können im Grunde nur schauen, was passiert wirklich vor Ort und was ist eigentlich mal angedacht gewesen. Und diese Öffnung des Grenzübergangs, die wurde ja lange rausgezögert, soll jetzt ein Signal senden, dass vielleicht die Gespräche weitergehen. Haben die USA viel Druck hinter den Kulissen auch gemacht, dass Trump auch sagen kann, es geht weiter bei diesem Friedensprozess. Das war ja am Stagnieren und soll vielleicht auch ein bisschen darüber hinwegtäuschen, dass die eigentliche große Aufgabe jetzt bei der zweiten Phase die Entwaffnung und Demilitarisierung ist. Und da sind hier sehr viele skeptisch in Israel, dass das gelingt.
Sie haben ja weiterhin Quellen, Menschen, die Ihnen berichten aus dem Gazastreifen. Was erzählen die denn jetzt über den Alltag, in dem die Menschen leben? Immer noch Unsicherheit, aber wie gut klappt denn die Versorgung mit dem Allernötigsten?
Ja, das ist tatsächlich immer noch mehr schlecht als recht. Das berichten uns viele Menschen, also viele, die eben möglicherweise eben nicht an diese Hilfstransporte kommen. Die Verteilung ist nach wie vor schwierig. Das ist ja eine Trümmerwüste. Da müssen ja auch die Hilfslieferungen durchkommen. Also es kommt nicht in alle Ecken. Es ist wieder etwas besser geworden. Das haben uns auch Hilfsorganisationen mir direkt auch berichtet. Zum Beispiel in Khan Yunis auf den Märkten sind wieder Waren verfügbar, die es noch vor einigen Wochen, Monaten nicht gab. Ich habe auch selbst Kontakt tatsächlich zu einer gehörlosen Frau aus Gaza, die ich vor dem Krieg selbst getroffen habe, die eine Bäckerei aufgemacht hat, die aber längst zerstört wurde im Krieg, die jetzt auch berichtet hat, dass die Grundzutaten zumindest da sind, damit sie wieder backen kann, um ein bisschen was zu verkaufen und für ihre Familie zu verdienen. Aber es ist immer noch sehr, sehr spärlich und im Grunde haben die Menschen auch nicht genug Geld, um diese hohen Preise auf den Märkten zu zahlen.
Dann lass uns noch auf ein anderes Land im Nahen Osten schauen, und zwar Iran. Da gibt es ja möglicherweise auch eine neue Entwicklung.
Ja, es könnte sein, dass es bald Verhandlungen gibt zwischen Iran und den USA. Die iranische Nachrichtenagentur Tasnim meldet, dass für die kommenden Tage ein Treffen angesetzt sein soll. Außenminister Araghchi soll mit dem US-Sondergesandten Witkoff zusammenkommen. Der Ort und der genaue Zeitpunkt sind aber wohl noch nicht geklärt. Und die USA haben auch noch nicht bestätigt, dass so ein Treffen geplant ist. Die iranische Nachrichtenagentur Tasnim wird übrigens von den Revolutionsgarden kontrolliert. Das heißt, die Informationen, die aus dieser Quelle kommen, sind nicht unabhängig.
Worum soll es dann laut Iran bei den Verhandlungen überhaupt gehen?
Das ist wohl das Atomprogramm. Die USA werfen Iran ja vor, an einer Atombombe zu arbeiten. Zuletzt hat es zwischen den beiden Ländern aber ja auch noch aus anderem Grund Ärger gegeben. Das ist die blutige Niederschlagung der Proteste der iranischen Bevölkerung gegen das Regime. US-Präsident Trump hat Iran auch mit dieser Begründung mehrmals militärisch gedroht und die Navy auf den Weg in die Region geschickt. Darüber hat unsere Kollegin Birgit Langhammer mit dem außenpolitischen Sprecher der Unionsfraktion im Bundestag, Jürgen Hart, gesprochen, der seine Einschätzung dazu abgegeben hat.
Ich glaube, dass für den US-Präsidenten dieser Truppenaufmarsch in erster Linie eine Druckkulisse ist, eine Drohgebärde, um die Iraner, die iranische Führung doch zum Einlenken zu bewegen und insbesondere was das Atomprogramm angeht und was die Unterdrückung der Zivilbevölkerung angeht, einzulenken. Ob das erfolgreich ist, weiß ich nicht. Immerhin hat der US-Präsident ja mit seiner Ankündigung vor einigen Wochen, Hilfe sei auf dem Weg und Amerika stünde an der Seite der Menschen auf der Straße in Teheran und in anderen großen iranischen Städten Erwartungen geweckt, die man natürlich als US-Präsident auch nicht enttäuschen darf. Deswegen bin ich nicht sicher, ob wir nicht doch auch ein militärisches Eingreifen Amerikas erleben werden. Die Frage ist ja, was ist schlimmer, wenn die Unterdrückung des Regimes gegenüber der Zivilbevölkerung, mindestens 30.000 Tote auf den Straßen, Hunderttausende im Gefängnis, viele Todesurteile gegen Menschen, nur weil sie demonstriert haben, oder eben Luftschläge der Amerikaner, die versuchen, die Revolutionsgarden oder das Regime selbst in Bedrängnis zu bringen. Das ist eine total schwierige Situation.
Und wenn wir auch noch mal über den Deal, über das Atomprogramm sprechen, Herr Hart, ich dachte ja im vergangenen Juni, da haben ja die USA Iran angegriffen, sehr gezielt dort Anschläge verübt und ja auch viele Atomanlagen ausgeschaltet. Warum muss man über das Atomprogramm jetzt noch mal einen Deal machen?
Es war ein israelischer Schlag gegen iranische Atomanlagen, denen sich dann die Amerikaner angeschlossen haben. Und dieser Schlag war erfolgreich. Er hat offensichtlich die Fähigkeit des Iran, eine Atombombe zu bauen, verzögert und nach hinten rausgedrückt. Aber es war eigentlich auch damals schon klar, dass nicht alle Anlagen getroffen sind, dass das Programm nicht komplett ausgeschaltet ist. Und der Iran erklärt ja selbst, er wäre weiter dabei, das eine Atombombe zu bauen, und er wäre auch in der Lage dazu. Insofern bleibt das Damoklesschwert über allen Staaten der Region. Iranische Raketen mit Atombomben könnten mindestens bis Israel fliegen. Es gibt Stimmen, die sagen, mittlerweile hat der Iran auch Raketenträgersysteme, die bis Richtung Südeuropa reichen könnten. Also das ist nach wie vor die größte Bedrohung des Friedens in der Region, die Absicht, eine Atombombe zu bauen durch den Iran. Und sie eben dann auch einzusetzen gegen Feinde, in Anführungsstrichen, in allererster Linie Israel. Und deswegen ist es wichtig, dass wir auch an dem Punkt vorankommen. Aber das, was wir auf den Straßen des Iran gesehen haben, war ja eine Abkehr von weiten Teilen des Volkes von der Herrschaft. Und der Mut dieser Menschen, unter Lebensgefahr gegen diese Herrschaft zu demonstrieren. Es hat immer wieder Aufstände und Demonstrationen im Iran gegen das Mullah-Regime gegeben. Aber dass die Menschen so offensichtlich unter Inkaufnahme ihres Lebens zu Zehntausenden, Hunderttausenden, Millionen vermutlich auf die Straße gegangen sind, das ist eine neue Dimension. Und das ist natürlich auch eine Frage, wie geht es weiter im Staat selbst und welche Rolle würde dort ein amerikanisches Eingreifen spielen? Wird es das Regime zusammenschweißen oder wird es tatsächlich helfen, den Menschen, die gegen das Regime sich erheben wollen, gegen diese Diktatur, dieses Unrechtsregimes, diese Frage zu beantworten, ist extrem schwierig, traue ich mir offen gesagt nicht zu.
Bei vielen Konflikten und Kriegen sprechen wir viel über die USA, fragen dann in zweiter Runde auch immer, wo ist denn da eigentlich die europäische Rolle bzw. auch die deutsche Haltung? Jetzt haben Sie schon angesprochen, die Zivilisten, Iraner, Iranerinnen, die auf die Straße gegangen sind. Auch da gab es von der EU Zuspruch. Es hieß, wir stehen an eurer Seite. Welche Rolle ordnen Sie jetzt aber tatsächlich der EU, vielleicht auch Deutschland zu? Die Revolutionsgarde ist als Terrororganisation eingestuft worden. Welchen Einfluss hat das Ihrer Meinung nach?
Die Politik der Europäischen Union und auch Deutschlands gegenüber dem Iran ist in den letzten Monaten massiv verschärft worden. Wir haben im Herbst letzten Jahres, im September, die Auslösung des sogenannten Snapbacks, das heißt also die Inkraftsetzung der harten Sanktionen gegen das iranische Regime und das Atomprogramm als Folge der Nichteinhaltung der Regelungen aus dem damaligen Atomprogramm durch den Iran. Das haben wir so festgestellt und entschieden, und das hat nach meiner Einschätzung auch Einfluss gehabt auf die Entwicklung im Iran selbst, was die Wirtschaftslage angeht dieses Landes. Und wir haben die Listung der Revolutionsgarden als Terrororganisation, nachdem wir ja im Jahr 22 in Nordrhein-Westfalen Anschläge auf Synagogen erlebt haben, die wir durch Gerichtsentscheidungen ganz klar den Revolutionsgarden zuordnen konnten. Das ist gerichtsfest. Hat die Europäische Union nun endlich letzte Woche diesen wichtigen Schritt gemacht und hat die Revolutionsgarden als Terrororganisation gelistet. Das ist eine klare Botschaft an die jungen Menschen im Iran. Schließt euch nicht den Revolutionsgarden an, lasst euch nicht rekrutieren für diese Büttel des Regimes. Wenn ihr das macht, dann verbaut ihr euch eure Zukunft. Eines Tages wird es auch einen besseren Iran geben. Ihr werdet studieren wollen, arbeiten wollen außerhalb des Iran. Wenn ihr einer Terrororganisation angehört oder angehört habt, werdet ihr Schwierigkeiten bekommen. Lasst die Finger davon, lasst euch nicht anwerben von den Revolutionsgarden.
Da gab es ja jetzt am Wochenende dann quasi die Replik. Der Iran wiederum hat alle Streitkräfte der EU-Mitgliedstaaten, also auch die Bundeswehr, zu terroristischen Gruppen erklärt. Einmal kurz, Herr hat noch eingeschätzt, hat das direkte Auswirkungen?
Das hat keine direkten Auswirkungen, das war erwartbar. Wir sind gewappnet der Gefahr, die von den Revolutionsgarden als Terrororganisation ausgeht. Die deutschen und europäischen Sicherheitsbehörden haben das im Blick und im Griff. Und ich gehe davon aus, dass sich die Sicherheitslage durch diese formale Einstufung nicht verschärft hat.
Und unsere Kollegin hat auch noch mit einem Experten über den Konflikt zwischen Iran und den USA gesprochen, und zwar mit Andrew Dennison. Er ist Leiter des Forschungsverbundes Transatlantic Networks, und Birgit Langhammer hat ihn gefragt, wie sich Trumps außenpolitisches Vorgehen für ihn innenpolitisch auswirkt. Denn in den USA stehen ja in diesem Jahr die sogenannten Midterm-Wahlen für den Kongress an, und die Bürgerinnen und Bürger schauen eigentlich mehr auf innenpolitische Themen.
Man sagt, man kann Wahlen mit Außenpolitik nicht gewinnen, aber man kann Wahlen mit Außenpolitik verlieren. Man muss da Stärke und auch ein bisschen Urteilsvermögen zeigen. Und inzwischen ist es so, dass die Amerikaner haben akzeptiert, was mit Maduro in Venezuela passiert ist. Und die sind auch grundsätzlich dafür, dass die iranischen Mullahs unter Druck gesetzt werden. Natürlich, kein Amerikaner will einen Krieg ohne Ende. Und die Konsequenzen sind zu überlegen. Also Außenpolitik, da kann Trump Punkte machen. Natürlich, wenn er innenpolitisch so unter Wasser steht in den Meinungsumfragen, dann sucht er auch gern Erfolge im Ausland. Und das erklärt auch, was da los ist. Aber er wird, letzter Punkt, vom Basis kritisiert, dass er die Einwanderungspolitik verloren hat. Das ist jetzt ein demokratisches Thema. Und die Bezahlbarkeit, Häuser, Gesundheit, Krankenversicherung und so, das ist auch ein Thema, wo er verliert. Also innenpolitisch hat er Probleme, außenpolitisch lässt er nicht los.
Wir haben gerade vor 10 Minuten den deutschen Außenpolitiker Jürgen Hart gesprochen, der sagt, wenn er gerade auf die Lage in Iran schaut, dann denkt er, es ist erstmal nur eine Drohkulisse, die Trump da baut. Aber er meinte auch, es sei schwer abzusehen, ob es nicht doch noch ein Angreifen, nicht doch noch einen Krieg geben könnte. Wie schätzen Sie das gerade ein?
Das Problem mit einer Drohkulisse ist, wenn er nicht ernst genommen wird, dann muss man auch das durchziehen. Das haben wir in Venezuela mit Maduro gesehen. Die haben 4 Wochen versucht, ihm Asyl irgendwo zu geben. Ja, er wollte nicht raus und dann haben die geschlagen. So ist es auch in Iran. Oh, wäre es nicht schön, wenn die Mullahs alle nach Moskau gehen in Asyl und irgendwie das, die Regierung des Volkes überlassen. Aber das ist nicht wahrscheinlich, denn die Mullahs haben Angst, dass es ihr in ihrem Tod resultieren. Und sie sind wahrscheinlich bereit, ziemlich viel zu riskieren, um zu überleben. Also wenn Trump da angreift, da hat er eine Hornissennäste angestochen. Und wie das ausgeht, das kann keiner wissen. Aber er weiß auch, wenn er nicht handelt, dann verliert Amerika Einfluss in dem ganzen Nahen Osten. Denn da war wieder Trump, er redet groß und dann haut er ab. Also er steht vor einem Dilemma. Ein Dilemma, die er letztendlich sich selbst gemacht hat, als er sagte, iranische Volk, bleib da, wir kommen bald.
Und das war Krieg und Terror. Ich bin Benjamin Kirsch. Bei mir im Studio war Janine Artist aus der NDR Nachrichtenredaktion.
Vielen Dank für euer Interesse.